Wir beginnen mit einer Proklamation. Diesmal stammt sie aus Titus 2, 11 bis 14. Das ist eine unserer Lieblingsstellen geworden. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. In dieser Botschaft werde ich versuchen, eine Frage zu beantworten, die mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ich werde euch meine Antwort geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie umfassend und vollständig ist. Ich glaube, diese Frage haben sich auch schon viele von euch in irgendeiner Form gestellt. Die Frage lautet: Warum lässt Gott seit so vielen Jahrhunderten all das Böse, die Bosheit, das Leid, die Gotteslästerung, die Unmoral, all die unaussprechlichen, entsetzlichen Dinge zu, die in der Menschheitsgeschichte geschehen sind und die sich heute vervielfältigen und immer schlimmer werden? Warum greift Gott nicht ein? Er bräuchte ja nur ein Wort zu sprechen und schon würde das Ganze ein Ende haben. Warum tut er das nicht? Worauf wartet er? Die Antwort, auf die ich gekommen bin, findet sich in der Passage, die wir eingangs proklamiert haben. Er wartet auf ein Eigentumsvolk für sich selbst. Und alles, was er in der Geschichte tut, ist darauf ausgerichtet, sein eigenes spezielles Eigentumsvolk hervorzubringen, das eifrig sei in guten Werken. Ein Volk, das ihm gehört, ohne Vorbehalt, heilig, abgesondert, für ihn geheiligt. Ein Volk, das ihm dient und ihn verherrlicht. In 2. Korinther 6 hören wir etwas mehr über dieses Volk. Gott sucht nicht nur ein Volk, sondern auch eine Wohnstadt, einen Tempel. Das Wort für Tempel im griechischen Neuen Testament bedeutet Wohnstadt, ein Ort, an dem Gott wohnen kann. Und in 2. Korinther 6, 16 sagt Paulus zu den Gläubigen: Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Wir sollen also nicht nur Gottes Volk, sondern auch sein Tempel sein. Gott hat in der Schrift drei zeitlich aufeinanderfolgende Wohnstätten für sich selbst geoffenbart. Seine erste Wohnung war die Stiftshütte des Mose, die nach außen hin kein sonderlich imposantes Gebäude war. Sie war ein kleines Zelt, das mit einem Ziegenfell bedeckt war. Im Inneren standen wunderbare, kostbare Kunstgegenstände, Schmuck und so weiter, aber wenn man die Stiftshütte von außen ansah, war sie nicht besonders beeindruckend. Das blieb so, bis Israel das Land Kanaan betreten hatte und auch ziemlich lange danach. Dann, unter König Salomo, bestimmte Gott, dass es einen Tempel geben solle, den Tempel Salomos, das vielleicht teuerste und herrlichste Bauwerk, das der Mensch je erbaut hat. Ich glaube nicht, dass heutzutage auf der Welt noch die nötigen Ressourcen oder handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sind, um dieses Bauwerk noch einmal zu errichten. Es muss einen Gegenwert von mehreren Milliarden Euro gehabt haben. Es war innen vom Boden bis zur Decke mit Gold belegt und die Verzierungen erforderten ein immenses kunsthandwerkliches Können. Ich glaube nicht, dass es heute auf der Welt noch Handwerker gibt, die so etwas nachmachen könnten. Es war ein herrliches Bauwerk, ein großartiges Bauwerk. Und dennoch stand es nur ein paar Jahrhunderte und wurde schließlich von Nebukadnezar zerstört. Es blieb nur eine Ruine übrig. Dann gab es den zweiten Tempel, der nach der Rückkehr der Juden aus dem Exil durch Esra erbaut wurde, der jedoch nie an die Herrlichkeit des Tempels Salomos heranreichte. Und in der Zeit unmittelbar vor Jesus unternahm ein böser König, nämlich Herodes, etliches, um diesen Tempel zu schmücken und zu erweitern. Aber es war eben das Werk eines bösen Mannes und knapp eine Generation nach Fertigstellung dieser Erweiterungen wurde das gesamte Gebäude von der römischen Armee völlig zerstört. kein Stein blieb auf dem anderen, so wie Jesus es vorausgesagt hatte. Welches Gebäude ist nun übrig, in dem Gott wohnen könnte? Was ist das Kostbarste, aus dem Gott sich ein Gebäude machen kann? Meine Antwort lautet Menschen. Ich glaube, dass Menschen das Kostbarste auf Erden sind. Jesus sagt in Markus 8,36: Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Wie ich es verstehe, bedeutet dieser Satz, dass eine Menschenseele mehr wert ist als die ganze Welt. Und das Gebäude, von dem Paulus spricht und über das auch Petrus spricht, ist ein Gebäude aus lebendigen Steinen, also aus Menschen. Das ist meines Erachtens das teuerste Gebäude, das es jemals in der Geschichte gegeben haben wird. Zunächst einmal ist es teuer aufgrund des Preises, der dafür bezahlt wurde. Der Preis war das kostbare Blut Jesu. Er hat uns mit seinem eigenen kostbaren Blut erlöst. Zweitens das Material. Es ist gebaut aus Menschen. Ich stelle fest, dass die Menschheit im Allgemeinen, die meisten von uns, nicht wirklich wertschätzen, welchen Wert ein Mensch eigentlich hat. Wir verhalten uns selbst und anderen gegenüber so, als ob wir im Grunde nicht viel wert wären. Ich glaube, das liegt zum Teil an der falschen Lehre, die durch Wissenschaften und andere Quellen in unser Denken hineingekommen ist. Ich glaube, dass es in Wirklichkeit das Ziel des Teufels ist, den Wert des menschlichen Lebens herabzusetzen, es billig und wertlos aussehen zu lassen. Und leider haben sich viele von uns, viele von euch, in gewissem Maße vom Teufel dahingehend täuschen lassen. Ihr habt nicht erkannt, wie viel ihr selbst eigentlich wert seid. Wie ich es verstehe, ist ein Mensch das Wertvollste, was es heute auf Erden gibt. Ich möchte kurz zurückgehen zur Schöpfung des Menschen. Ich glaube, der Mensch ist eine einzigartige Schöpfung. Er wurde auf einzigartige Art und Weise geschaffen, so wie kein anderes Wesen geschaffen wurde. Die anderen Geschöpfe wurden durch das Wort Gottes geschaffen. Gott sprach das Wort und sie entstanden. Das heißt es über die himmlischen Heerscharen und die Himmelskörper und vieles andere auch. Aber was die Schöpfung des Menschen anbelangt, sie ist etwas Besonderes. Sein Name war Adam. Ihr dürft nicht vergessen, dass, wenn die Bibel von Menschensöhnen spricht, sie eigentlich von den Söhnen Adams spricht. Sein Name hat eine doppelte Bedeutung. Das hebräische Wort für Erde lautet Adama. Also ist Adam der aus Erde. Das Wort Dam bedeutet Blut. Das heißt, er wurde aus Erde gemacht, aber durch seine Adern fließt Blut. Was mich an der Bibel beeindruckt, ist die Tatsache, dass sie so viel in so wenigen Worten ausdrücken kann. Die ganze Schöpfung des Menschen wird in einem einzigen Vers beschrieben. 1. Mose 2,7. Hier heißt es: Da bildete Gott der Herr, Jahwe Gott, den Menschen, Adam, aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon einmal bildlich vorgestellt habt, aber für mich ist das sehr anschaulich. Der große Schöpfer des Universums, und es heißt in der Bibel, dass Gott, der Vater, alles durch Jesus Christus, den Sohn, geschaffen habe, also muss sich der Sohn Gottes, der ewige Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit niedergekniet haben, den Lehm von der Erde genommen haben, ihn geformt haben, und daraus einen menschlichen Körper geformt haben. Ich denke, das war das vollkommenste Kunstwerk, das die Erde jemals gesehen hat. Viel schöner als alles, was Michelangelo oder andere große Bildhauer und Maler je hervorgebracht haben. Es war ein vollkommenes Werk, geschaffen durch die Hände Gottes. Aber es war aus Lehm, aus Erde. Jedes Mal, wenn Gott etwas mit den Menschen macht, beugt er sich zu uns herunter. Der Schöpfer beugte sich herunter und legte seine Lippen auf die Lippen aus Lehm, seine Nasenlöcher gegen die Nasenlöcher aus Lehm und dann heißt es, er hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Die hebräische Sprache ist eine jener Sprachen, bei denen der Klang eines Wortes in gewisser Weise Aufschluss über dessen Bedeutung gibt. Das hebräische Wort für er hauchte lautet Vaypach. Es ist ein sehr energisches Wort. Wer Phonetik studiert hat, weiß, dass der Buchstabe P ein sogenannter Plosivlaut ist, ein Laut, der eine kleine Explosion in sich birgt. Wenn du P sagen möchtest, musst du eine kleine Explosion mit den Lippen machen. Ich weiß nicht, ob ich das demonstrieren kann, aber wenn du Pop sagst und dabei ein Blatt Papier vor deinen Mund hältst, siehst du, wie die Explosion das Papier bewegt. Der nächste Laut im hebräischen Wort entspricht dem Buchstaben Hech. Es ist ein langgezogener, gutturaler Laut. Das ganze Wort heißt also Weipach. Und dieses Wort steht für ein gewaltiges Einhauchen des Geistes Gottes durch Gott. Und stellt euch nur vor, was es bewirkt hat. Es hat ein lebendiges Wesen hervorgebracht mit all seinen wunderbaren Organen und Funktionen, Augen, Lippen, Herz, Blutkreislauf, Nervensystem, alles Mögliche, von dem ich gar keine Ahnung habe. Stellt euch nur vor, wie all das entstand, durch den eingehauchten Hauch Gottes. Diese Form aus Lehm wurde in den Inbegriff und Höhepunkt der göttlichen Schöpfung verwandelt, dem er die meiste Aufmerksamkeit widmete, mehr Aufmerksamkeit als den Engeln oder den Sternen oder den Bergen. Der Mensch wurde eine lebende Seele. Gott hat ein kleines bisschen von sich selbst in die Menschheit hineingehaucht. Und Gott sucht seither das, was er in den Menschen hineingehaucht hat, weil diese eingehauchte Seele durch die List Satans und die Rebellion des Menschen von Gott abgeschnitten wurde. Jesus sagte in Lukas 19,10: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott sandte Jesus, um das zurückzuholen, was er in die Menschheit hineingehaucht und was der Teufel anschließend gestohlen hatte. Dann haben wir noch einen Vers, nämlich Jakobus 4,5, der auf unterschiedliche Weise übersetzt wird. Ich habe seit meinem 10. Lebensjahr Griechisch gelernt. Das macht mich zwar noch nicht zu einem Experten, aber es berechtigt mich, eine Meinung zu haben. Ich denke, eine korrekte Übersetzung dieses Verses lautet: Eifersüchtig sehnt er, Gott, sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Gott hat also eine eifersüchtige Sehnsucht nach dem Geist, den er bei der Schöpfung in den Menschen hineinhauchte. Er sandte Jesus, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich denke, das vorrangigste Problem der Menschheit, und wenn ich euch hier raten lassen würde, würdet ihr mir wahrscheinlich viele verschiedene Antworten geben. Aber das vorrangigste Problem der Menschheit, die Wurzel all unserer Probleme, liegt darin, dass wir keine Wertschätzung für uns selbst haben. Wir erkennen nicht, dass wir das Wertvollste sind, was Gott geschaffen hat. Das ist tragisch. Der Feind Gottes, der Teufel, genießt es in vollen Zügen, das Bild Gottes im Menschen zu entstellen. Es macht ihm eine besondere Freude, den Menschen in die Gosse zu stoßen und ihn dazu zu bringen, dass er sich so verhält, dass er niedriger wird als Tiere. Denn Satan hat einen unerschöpflichen Hass auf Gott. Gott selbst kann er aber nicht antasten, er kann jedoch das Bild Gottes im Menschen antasten. Vor vielen Jahren war eine meiner Töchter mit einem bestimmten Mann verlobt und hatte sein Foto immer dabei. Und dann bekam sie einen Brief von ihm, in dem er die Verlobung löste. Daraufhin hat sie sein Foto zerrissen. Ich sage nicht, dass das eine geistliche Reaktion war, aber ich denke, in gewisser Weise will der Teufel dasselbe tun, nämlich das Foto zerreißen, die Ähnlichkeit Gottes im Menschen zerstören. Ich denke, viele von uns, ja in gewisser Weise uns alle, könnte man mit einer Person vergleichen, die in ihrer Hand einen unglaublich wertvollen Diamanten hält. Und dann tauscht diese Person den Diamanten gegen eine Packung Zigaretten ein oder gegen eine Kinokarte. Versteht ihr? Das haben wir getan. Wir haben uns für Dinge verkauft, die unendlich viel weniger wert sind als das, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber Jesus kam, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um Gottes gestohlenes Eigentum zurückzuholen. Das sind wir, du und ich. Wir sind Gottes Eigentum. Aber der Teufel hat uns gestohlen. Der Teufel hat uns ausgetrickst. Er brachte uns dazu, den Diamanten zu verachten und gegen etwas einzutauschen, das so billig und wertlos ist, dass wir alle uns über das, was wir getan haben, schämen könnten. Jeder einzelne von uns. Ich meine nicht nur Alkoholismus oder Drogenmissbrauch. Ich meine die Menschheit im Allgemeinen. Wir alle haben uns früher oder später einmal sehr billig gemacht. Wir haben das Kostbarste überhaupt aufgegeben, und zwar für etwas, das in Relation dazu praktisch überhaupt keinen Wert hat. Und deshalb kam Jesus, um sich selbst ein Eigentumsvolk zu schaffen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um es zu sich selbst zurückzuholen und ein Volk hervorzubringen, das ganz und gar sein eigen sein würde. Ich liebe diesen Satz aus der eingangs gelesenen Proklamation. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Denk einmal kurz darüber nach, was es bedeutet, dass Gott möchte, dass du Teil seines Eigentumsvolks bist. Diejenigen, die Gott erlöst hat, sind die allerspeziellsten Leute auf Erden. Um unseretwillen duldet Gott weiterhin all das Böse, das Leid, die Qualen, weil er aus alledem heraus ein Eigentumsvolk für sich bekommen wird. Aber wir müssen reagieren. Jesus hat seinen Teil getan, wir müssen unseren Teil tun, um Teil dieses besonderen Volks zu sein. Ich möchte nun über zwei Dinge sprechen, die Gott von uns verlangt. Als erstes Reinheit. Reinheit hat sogar eine ewige Perspektive, die über den zeitlichen Rahmen hinaus in die Ewigkeit blicken kann. Christen sind nicht dazu geschaffen worden, um nur für das Zeitliche zu leben. Wir sind dazu geschaffen worden, für die Ewigkeit zu leben. Wir sind dazu geschaffen, die Ewigkeit immer im Blick zu haben. Aber ich würde sagen, dass die meisten bekennenden Christen in den Nationen der westlichen Welt ihren Blick auf die Ewigkeit verloren haben und nur mehr in zeitlichen Kategorien denken. Paulus hatte etwas zu sagen, was meiner Meinung nach unserer heutigen Generation gilt. Ich unterhielt mich eben erst mit einer jungen Frau, die uns begleitet. Sie sagte: Ich bin 26, das ist die sogenannte Generation X. Es gibt nichts mehr, wogegen wir rebellieren könnten. Wir sind in gewisser Weise hoffnungslose Menschen. Was bleibt uns denn im Leben noch? Und als ich darüber nachdachte, erkannte ich, dass Paulus das Problem diagnostiziert hatte. Und in 1. Korinther 15, 19 sagt er, es wäre gut, wenn ihr diesen Vers aufschlagen würdet, denn er hat so viel Kraft. 1. Korinther 15, 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Mit anderen Worten, wenn wir behaupten, wir seien Christen, aber nur auf die Dinge dieses Lebens schauen, sind wir die elendsten, die bemitleidenswertesten Menschen von allen. Aus diesem Grund begegnet man auch so vielen elenden Christen, eben weil sie über das hinaus, was sie in diesem Leben bekommen können, Essen, Kleidung, Geld, Erfolg, ein Heim, vielleicht sogar eine Familie, keinerlei Erwartungen haben. Ihr Blick geht nie über die Begrenzungen der Zeit hinaus, aber wir sind dafür nicht geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, ein Volk zu sein, das die Ewigkeit in seinem Herzen hat. Vor einigen Jahren wurde ich sehr krank, als ich auf Hawaii war. Ich hatte keine Angst vor dem Tod, auch wenn ich an der Krankheit hätte sterben können. Aber ich wollte eine Antwort haben. Gott, ich habe immer an göttliche Heilung geglaubt, ich habe immer göttliche Heilung gepredigt, ich habe gesehen, wie zahllose Menschen geheilt wurden. Was läuft jetzt schief? Warum werde ich jetzt nicht geheilt? Es war fast wie ein Interview mit dem Herrn. Ich weiß nicht, ob es vor dem Richterstuhl Christi genauso sein wird, aber es heißt, wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Ich möchte sagen, dass er mich nie verdammt hat. Er war in gewisser Weise sehr unpersönlich. Er ließ einfach nur in meinen Gedanken eine Szene aus meiner Karriere als charismatischer, vollzeitlicher Diener des vollen Evangeliums nach der anderen Revue passieren, eine Szene nach der anderen, und er zeigte mir, wie fleischlich ich gewesen war. Ich möchte hier einem Missverständnis vorbeugen. Durch die Gnade Gottes hatte ich mich nie der Trunkenheit schuldig gemacht oder der Unmoral oder der Veruntreuung von Geldern. Und das sind ja die Dinge, die die Leute immer erwarten, wenn Prediger ihre Sünden bekennen, und sehr oft zu Recht. Aber der Herr Jesus zeigte mir, wie fleischlich ich gewesen war. Er führte mir verschiedene Szenen vor Augen, etliche davon spielten in Restaurants, und er zeigte mir, dass der Wesenskern der Fleischlichkeit darin besteht, so zu leben, als gäbe es nichts jenseits dieses Lebens. Und sobald du so lebst, begehst du vielleicht keine offensichtlichen Sünden, aber du lebst im Fleisch, Du verpasst den ganzen Zweck, den Gott letztendlich für sein erlöstes Volk verfolgt. Denkt an die Schriftstelle, die wir schon zitiert haben, in der es hieß, denn die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Jeder von uns sollte kontinuierlich, jeden Tag, die glückselige Hoffnung erwarten und suchen. Wenn du den Blick darauf verlierst, bist du fleischlich. Dann hast du den Blick auf die Ewigkeit verloren. Du kannst dann immer noch religiös daherreden und in den Gottesdienst gehen und Gebete sprechen, aber du hast die Freude des Herrn verloren. Ich habe im Rahmen meiner Reisen etwas beobachtet, was mich überrascht hat. Es hatten häufig gerade die Christen, die in der Welt am allerwenigsten hatten, die arm und verfolgt waren, die größte Freude, eine viel größere Freude als andere, die in diesem Leben viel mehr hatten. Und ich erkannte, dass das daran lag, dass sie ihren Blick auf die Ewigkeit richteten. Sie schauten auf das, was vor ihnen lag. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du nicht glücklich bist, wenn du zwar Christ bist, aber nicht erfüllt bist, wenn du frustriert bist, wenn du vielleicht sogar zornig auf Gott bist, weil er die Dinge nicht tut, die du von ihm haben möchtest, dann will ich Folgendes zu dir sagen. Ich denke, dein grundlegendes Problem besteht darin, dass du den Blick auf die Ewigkeit verloren hast. Du erwartest dir nur mehr von diesem Leben etwas. Natürlich glaubst du, dass du in den Himmel kommen wirst, wenn du stirbst, aber das meine ich jetzt nicht. Ich spreche jetzt darüber, dass man eine Vision für die Ewigkeit hat. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir, wie Paulus sagt, die elendsten von allen Menschen. Es gibt niemanden, der so elend ist wie Christen, die ihre Vision für die Ewigkeit verloren haben. Ich sagte, dass Jesus bestimmte Dinge verlangt. Das erste war Reinheit. Dies ist etwas Wechselseitiges, denn es heißt in der Passage aus Titus 2, die wir zitiert haben, Jesus habe sich selbst für uns gegeben, damit er sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Der Prozess der Reinigung beginnt also auf der Seite Gottes. Aber dort hört er nicht auf. Wir müssen reagieren, indem wir uns selbst reinigen. Ich möchte euch zwei Stellen nennen, die uns darüber nicht im Zweifel lassen. Die erste steht in 1. Johannes 3. Wunderbare Worte, die die meisten von uns wohl kennen dürften. 1. Johannes 3, 1-3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere ewige Hoffnung, dass wir Jesus sehen werden. Und wenn wir ihn sehen werden, werden wir wie er sein. Dann sagt Johannes im nächsten Vers, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Was ist also der Beweis dafür, dass du tatsächlich die Hoffnung hast, einmal Jesus zu begegnen? Wie wird sich das auf deinen Alltag auswirken? Das ist sehr klar. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst. Jesus reinigt uns, aber wir müssen uns reinigen. Gott hat nur einen Standard für Reinheit. Rein sein, wie er rein ist. Das ist unsere Verantwortung. Das ist der Beleg dafür, dass wir wirklich hoffend auf die Rückkehr des Herrn schauen. Und jeder, der diese Hoffnung auf die Rückkehr des Herrn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Brüder und Schwestern, ich möchte euch eines ganz klar sagen. Wenn du dich nicht selbst reinigst, dann kannst du zwar rein lehrmäßig an die Rückkehr des Herrn glauben, aber du leugnest effektiv das, was du zu glauben vorgibst. Das Kennzeichen dafür, dass du das glaubst, ist, dass du dich selbst reinigst, wie er rein ist. Und dann gehen wir zurück zu der Passage aus 2. Korinther, die wir im Zusammenhang mit dem Tempel des Herrn bereits erwähnten. 2. Korinther 6. Gehen wir zurück zu diesen Versen und lesen wir dann weiter. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist herrlich, aber das ist nicht das Ende. Das nächste Wort lautet darum. Der nächste Vers zeigt also, wie wir aufgrund des eben Gelesenen reagieren. Paulus sagt, darum geht aus ihrer Mitte hinaus. Und damit sind die Leute gemeint, die nicht für Gott leben. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Es gibt also eine Bedingung, unter der Gott unser Vater sein wird, nämlich unter der Bedingung, dass wir aus allem, was Gott nicht wohlgefällig ist, herauskommen und Unreines nicht anrühren. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Unreines anzurühren. Ich denke, die am weitesten verbreitete Möglichkeit in der westlichen Welt ist das Fernsehen. Im Fernsehen gibt es so vieles, was unrein ist, und du brauchst es dir nicht anzusehen. Wenn du es dir ansiehst, rührst du damit Unreines an. Es macht dich unrein. Es macht dein Denken unrein. Es gibt dir unreine Gedankenanstöße. Es vermittelt dir falsche Maßstäbe. Du fängst an, dir selbst zu erlauben, Dinge zu tun, die du nie tun würdest, wenn du nicht im Fernsehen gesehen hättest, wie sie jemand tut. Ich bin nicht gegen das Fernsehen an sich. Es hat auch Vorteile, nicht viele, aber zumindest ein paar. Ich muss sagen, dass ich nicht kategorisch dafür bin, dass im Fernsehen gepredigt wird. Bei einigen von diesen Dingen wäre es besser, wenn wir sie nicht hätten. Aber ihr müsst auf jeden Fall auf der Hut sein. Im Jahr 1986 hatten wir in der Good News Church ein großes Wirken Gottes. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir standen um 5 Uhr morgens auf und trafen uns mit Gott, und das etwa 6 Wochen lang. Interessant daran war, dass die kleinen Kinder in den Familien diese Veranstaltungen nicht versäumen wollten. Wenn die Eltern ohne sie gingen und dann wieder nach Hause kamen, dann fragten sie sie, warum seid ihr denn ohne uns gegangen? Sie haben sich dann in den Veranstaltungen einfach nur am Boden auf eine Decke gelegt. Wir lagen alle oft am Boden, stundenlang. Das haben wir nie vergessen. Es wurde gar nicht viel gebetet und auch praktisch nicht prophezeit. Wir waren einfach nur in der Gegenwart Gottes. Und dann fingen die Leute an, ihre Sünden zu bekennen. Das kam nicht gleich am Anfang. Gute Gemeindemitglieder bekannten die Sünde des Ehebruchs und des Alkoholismus und andere, aber ich denke, am häufigsten wurde die Sünde des Götzendienstes bekannt. Viele Menschen bekannten, dass sie einen Götzen bei sich zu Hause hatten, den Fernseher, vor dem sie anbeteten. Sie taten Buße darüber, und ich frage mich, wie viele von ihnen noch immer Buße tun. Das heißt Unreines anrühren. Es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, Unreines anzurühren, aber ich denke, wenn ihr etwas dagegen unternehmen könnt, dann könnt ihr gegen die meisten anderen Dinge auch etwas unternehmen. Ich predigte einmal in Sambia in Westafrika, und wir waren in einer wirklich entlegenen Gegend, wo damals die ersten Leute ein Telefon bekamen. Ich predigte über Süchte. Ich hätte es besser wissen müssen, normalerweise bin ich vorsichtig und achte auf die Zuhörerschaft, aber damals sagte ich, es gibt eine neue Sucht, die erst vor kurzem in die Welt gekommen ist, und zwar das Fernsehen. Mein Übersetzer musste den Leuten 5 Minuten lang erklären, was Fernsehen ist, sie hatten das noch nie gesehen. Aber es ist eine Sucht, habt ihr das gewusst? Und sie haben Untersuchungen in Schulen durchgeführt und Kindern gesagt, sie sollen einmal 24 Stunden nicht fernsehen. Dabei waren die Kinder wie jemand, der auf Entzug ist. Ihr habt es also gehört, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. An Orten, an die das Evangelium bis dahin noch nicht gekommen war, haben wir eines festgestellt. Wenn es dann kommt, reagieren die Leute mit einer Art Enthusiasmus, die man in den meisten Gegenden der westlichen Welt gar nicht kennt. Ich werde die Begeisterung der Menschen in Moskau im vergangenen Mai nie vergessen. Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke. Diese Leute waren begeistert. Ich sage euch eins, das Evangelium begeistert. Wenn du nicht mehr begeistert bist über das Evangelium, dann bist du dir auch dessen nicht mehr bewusst, was es ist. Du warst verloren, verdammt für die Hölle. Du warst auf dem Weg dorthin und hattest es verdient und du hattest keine Hoffnung. Jesus hat eingegriffen, um dich zu retten. Die Leute reden heute nicht mehr gerne über die Hölle, aber die Bibel sagt viel darüber, und das meiste, was in der Bibel über die Hölle gesagt wird, kommt von Jesus selbst. Letztes Jahr predigte ich in Deutschland und sprach über diese Rettung vor der Hölle. Mein Übersetzer, der ein sehr guter Übersetzer war, und ich verstehe Deutsch, sprach davon, vor einer verlorenen Ewigkeit gerettet zu werden. Ich sagte, Bruder, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, Hölle. Ich erkannte, wie widerwillig die Leute doch sind, wenn es darum geht, sich mit der Hölle zu konfrontieren. Aber sie ist die Bestimmung jedes Menschen, der nicht für Gott lebt. Und wir alle haben es verdient, dorthin zu gehen. Wenn dir erst einmal klar geworden ist, dass du vor der Hölle gerettet worden bist, wirst du begeistert sein. Ich habe noch ein Beispiel, auch aus Moskau, in Bezug auf das Wort gerechtfertigt. Dieses Wort hört sich so theologisch an. Die Leute sagen oft, ich bin durch Glauben gerechtfertigt. Aber sie wissen eigentlich nicht genau, was es bedeutet. Es bedeutet, freigesprochen sein, für nicht schuldig befunden werden, für gerecht erachtet werden, gerecht gemacht werden. Ich machte folgenden Vergleich. Ein Mensch steht vor Gericht und er wird für ein Verbrechen verurteilt, auf das obligatorisch die Todesstrafe steht. Er sitzt da auf der Bank und wartet darauf, dass der Richter das Todesurteil verkündet. Der Richter steht auf und sagt, nicht schuldig. Wenn dieser Mann dann nach Hause kommt, sagt er auch nicht, Schatz, das war eine ganz nette Verhandlung heute. Er sagt, Schatz, ich muss nicht sterben, ich bin frei. Wie viele von euch gehen so aus einer geistlichen Veranstaltung heraus? Das ist die Wahrheit, das ist Rechtfertigung. Abgesehen davon warst du ja tatsächlich schuldig, aber Jesus hat deine Schuld auf sich genommen und deshalb sagt der Richter nicht schuldig, nicht weil du irgendetwas zu deinen Gunsten getan hättest, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Noch eine Frage, eine ganz einfache Frage, wie reinigst du dich selbst? Wir könnten stundenlang darüber reden, aber ich möchte euch nur eine einzige Schriftstelle nennen. 1. Petrus 1, 22. Dort heißt es an die Adresse der Gläubigen gerichtet, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Wie reinigen wir also unsere Seele? Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit, also indem wir der Wahrheit gehorchen. Nicht indem wir die Wahrheit kennen, sondern indem wir der Wahrheit gehorchen. Was ist die Folge dessen, dass wir der Wahrheit gehorchen? Anhaltende Liebe zueinander. Paulus sagt zu Timotheus, das Endziel der Weisung aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ist uns das bewusst? Was ist unser Ziel? Warum machen wir überhaupt Veranstaltungen? Was ist das Ziel der Lehre? Schießen wir überhaupt jemals ein Tor? Was hält man denn von einem Fußballteam, das auf dem Spielfeld hin und her rennt und vor und zurück und den Ball hin und her schießt, aber nie ein Tor schießt? So sind viele Gemeinden denn das Ziel, das Tor, wenn man so sagen darf, unserer Unterweisung ist Liebe. Und wenn wir das nicht erreichen, haben wir auch kein Tor geschossen. Die Reinigung unseres Herzens kommt also durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Nicht nur, indem wir die Wahrheit kennen oder sie zitieren können, sondern indem wir der Wahrheit gehorchen. Und dies führt zu ungeheuchelter Liebe zu den Brüdern, das heißt zu unseren Glaubensgeschwistern. Ich bin seit 52 Jahren gläubig und ich weiß, dass es bei einigen Gläubigen nicht ganz leicht ist, sie zu lieben. Ihr traut euch vielleicht nicht, das so offen zu sagen, ich schon. Gott hat einige recht merkwürdige Kinder. Wisst ihr, was jemand mal gesagt hat? Du kannst dir deine Freunde aussuchen, aber nicht deine Familie. Johannes sagt, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Was ist der Beleg? Liebe. Das ist das Resultat eines gereinigten Herzens. Das Letzte, was ich euch noch empfehlen möchte, sofern man überhaupt von einer Empfehlung sprechen kann, es ist etwas, was Gott von uns verlangt, damit wir sein Volk sein können, nämlich Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Ich predigte vor kurzem über die ersten 7 Kapitel der Offenbarung. Während ich predigte, bekam ich selbst eine Offenbarung. Eine Offenbarung über die Position Jesu in Offenbarung 1. Johannes hörte seine Stimme wie eine Posaune hinter sich und dann heißt es in Vers 12, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Das war Jesus. Was sind diese Leuchter? Es heißt im Text, dass das die Gemeinden sind. Wo war Jesus? In der Mitte der Gemeinden. Und das ist auch der einzige Ort, wo er hingehört. In die Mitte. Dann in Offenbarung 5 weint Johannes, weil niemand die Schriftrolle öffnen konnte, die Gottes Plan für das Ende des Zeitalters enthält. Aber einer der Ältesten sagte zu ihm: Weine nicht. Lesen wir ab Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Jesus immer noch der Löwe aus dem Stamm Juda ist. Und wisst ihr auch, dass sich von dem Wort Juda das Wort Jude ableitet? Er war nicht nur 33 Jahre lang Jude, er identifiziert sich in Ewigkeit mit dem jüdischen Volk und deshalb solltet ihr genau auf eure Haltung gegenüber den Juden achten. Johannes wandte sich also um, den Löwen zu sehen und war schockiert, als er Folgendes sah. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das ist die Demonstration der Kraft Gottes. Gottes Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung. Paulus sagt, die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen. Die Schwachheit Gottes und die Torheit Gottes ist das Kreuz. Durch das Kreuz wurde Jesus der Löwe aus dem Stamme Juda. Mit anderen Worten, wenn du für deine Rechte kämpfst, wirst du sie verlieren. Wenn du sie aufgibst und ablegst, wird Gott sie dir wiedergeben. Vor der Ehre kommt die Demut. In Philipper 2 werden zunächst die 7 Schritte Jesu nach unten beschrieben. Der Endpunkt dieses Abstiegs ist der Tod am Kreuz. Danach heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Beachtet das Wort darum. Warum wurde Jesus hoch erhoben? Weil er sich gedemütigt hatte. Jesus selbst sagte, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Und weil sich Jesus bis zum tiefsten Punkt demütigte, erhöhte Gott ihn zum höchsten Punkt. Deshalb ist der Löwe das Lamm, das geschlachtet wurde. Beachtet jedoch, dass er inmitten der Leuchter steht. Er steht inmitten der Throne und der Ältesten. Es gibt nur einen Platz, den man Jesus rechtmäßigerweise geben kann, und das ist die Mitte deines Lebens. Wenn er nicht mehr im Mittelpunkt steht, gerät dein Leben aus dem Gleichgewicht. Ich bin nicht sehr bewandert, was die Geschichte der Wissenschaft anbelangt, aber ich weiß so viel, dass man jahrhundertelang glaubte, die Sonne drehe sich um die Erde, weil es den Menschen einfach so vorkam. Und dann kam ein Mann namens Kopernikus und der sagte, nein, es ist nicht so, wie es aussieht. In Wirklichkeit dreht sich die Erde um die Sonne, wir sehen die Sache falsch. Dafür wurde Kopernikus von der Kirche fast umgebracht, das nur nebenbei. Die Kirche war von neuen Entdeckungen nicht immer sonderlich begeistert. Das soll nur als Vergleich dienen, denn heutzutage wird in den Gemeinden sehr oft gepredigt, Gott kümmert sich um deine Nöte. Wenn du krank bist, wird er dich heilen, wenn du arm bist, wird er dir Geld geben, etc. Das ist ein Fehler, denn auf diese Weise bekommen wir lauter ich-bezogene Christen. Gott ist da, um sich meiner Nöte anzunehmen. Es stimmt, dass sich Gott unserer Nöte annimmt. Aber das ist die völlig falsche Perspektive. Wir sind da, um Gott zu verherrlichen. Gott dreht sich nicht um uns, sondern wir drehen uns um Gott. Und wenn Jesus in deinem Leben nicht in der Mitte steht, dann bist du aus dem Gleichgewicht, dann bist du nicht im Einklang mit den Absichten Gottes in deinem Leben. Und wenn du nicht aufrichtigen Herzens sagen kannst, Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens, mein Leben dreht sich um ihn, er hat Vorrang vor allem anderen, vor meinem Ehemann, vor meiner Ehefrau, vor meinen Kindern, vor meinem Beruf, vor meinen Finanzen, Jesus ist der Mittelpunkt, wenn du das nicht sagen kannst, hast du dein Gleichgewicht verloren. Und dann bist du höchstwahrscheinlich unter denen, von denen Paulus sagt, sie seien die elendsten von allen Menschen. Dann hast du deine Vision für die Ewigkeit verloren. Ich möchte nun schließen mit einem weiteren wunderschönen Gedanken. In Offenbarung 5, etwas weiter unten in Vers 9, sangen die Ältesten dem Lamm ein neues Lied und sagten: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Beachtet, dass sie erlöst worden sind aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation. Unter den Erlösten muss also ein Repräsentant jedes Stammes, jeder Sprache, jedes Volks und jeder Nation sein. Das ist ein Grund, warum ich die Wycliffe, Bibelübersetzer, so leidenschaftlich unterstütze, denn sie haben ja das Ziel, die Bibel in jede Sprache auf Erden zu übersetzen. Es fehlen ihnen immer noch an die 2000 Sprachen, habt ihr das gewusst? Es gibt immer noch 2000 Sprachgruppen, die keine Bibel haben. Ich arbeite nicht mit den Bibelübersetzern zusammen, aber ich unterstütze sie, weil sie Gott ernst nehmen. Es muss jemand aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation dabei sein. Ich habe mich gefragt, wie ich euch wohl den Unterschied zwischen einem Volk und einer Nation erklären soll. Nehmen wir ein interessantes Beispiel her, die Assyrer. Sie leben nicht im damaligen Assyrien, das ist von Saddam Hussein übernommen worden, der dort nicht hingehört. Aber die Assyrer sprechen Aramäisch, und Aramäisch war auch die erste Sprache, in der Jesus je gepredigt hat. Das war die Sprache, die damals zur Zeit Jesu im Land Israel gebräuchlich war. Es gibt 3 Millionen Assyrer auf der Welt, aber sie sind keine Nation, sondern ein Volk. Bis 1948 waren auch die Juden ein Volk, aber keine Nation. Es muss mindestens einer aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation dabei sein. Jetzt wisst ihr, worauf Gott wartet. Er wartet auf dieses spezielle Eigentumsvolk, das aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation genommen ist. Und solange das noch nicht Wirklichkeit ist, wird er trotz all dem Bösen, trotz aller Bosheit, trotz allem Leid weitermachen, weil es sein oberstes Ziel ist, ein Eigentumsvolk für seinen Sohn zu haben. Und weil Jesus sein Leben für jeden Menschen gegeben hat, muss auch mindestens ein Repräsentant von den Erlösten aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation, also der gesamten Menschheit, mit vor dem Thron sein. Ich möchte abschließend lesen, wie Petrus selbst dies erklärt. Ihr erinnert euch, dass ich eingangs die Frage gestellt habe, warum lässt Gott seit so vielen Jahrhunderten all das unglaubliche Böse auf Erden zu? Ich mache hier und da nachts eine spezielle Erfahrung, bei der ich mir des Bösen bewusst werde. Keiner speziellen Form des Bösen, sondern einfach nur eine allgemeine Präsenz und Kraft des Bösen. Das überwältigt mich schier, und ich erkenne, dass die Welt genau so ist. Ich habe ein Mittel dagegen, und das kann ich auch euch empfehlen. Wenn ich mir dessen bewusst werde, dann sage ich: Ich danke Gott, dass ich in Christus bin. Gleichgültig, welches Böse auch da ist, ich bin in Christus. Aber manchmal überwältigt es mich fast zu erkennen, welches Böse heutzutage in der Welt ist, und es wird auch nicht weniger, sondern immer mehr werden. Warum wartet Gott? Petrus sagt in 2. Petrus 3,9: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Worauf wartet Gott also? Er wartet auf die Auserwählten, auf diejenigen, die er sich aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation auserwählt hat. Und solange nicht von jedem mindestens einer dabei ist, wird er das Zeitalter nicht abschließen. Wenn du möchtest, dass das Zeitalter zu einem Ende kommt, weißt du, was du dann tun musst? Engagiere dich, die Unerreichten zu erreichen und die Ungelehrten zu lehren. Das ist das Praktischste, was wir gegen das Leid unternehmen können, das es heute auf Erden gibt. Gott wird das Zeitalter erst dann abschließen, wenn er ein besonderes Eigentumsvolk für Jesus hat. Er löst durch sein Blut, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation. Ich habe über ein Problem gesprochen, das recht allgemein ist, aber ich denke, es wäre gut, wenn ich jetzt noch auf den Einzelfall eingehen würde. Ich denke, es sind einige unter uns, die diese Botschaft hören, die nicht so leben, wie sie leben sollten. Du rührst Unreines an, in Gedanken und vielleicht mit Taten. Du kannst nicht ehrlichen Herzens sagen, Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens. Du gibst anderen Dingen den Vorrang vor ihm. Ruth und ich lieben uns von ganzem Herzen, wir arbeiten ständig zusammen, aber Ruth ist nicht die Nummer eins in meinem Leben, sondern Jesus. Auch ich bin nicht die Nummer eins in ihrem Leben, sondern Jesus ist die Nummer eins. Das hilft unserer Ehe und behindert sie nicht. Das ist eine Hilfe. Sobald Menschen ich-bezogen leben, gehen Ehen leicht in die Brüche. Ich möchte euch allen, auf die das zutrifft, eine Gelegenheit geben, das zu ändern. Formulieren wir es einmal traditionell. Du möchtest Buße darüber tun. Du möchtest dein Denken ändern. Du lebst falsch. Du hast nicht die Ewigkeit im Blick. Du hast nicht Jesus im Mittelpunkt deines Lebens. Du hast das hier und jetzt erkannt und möchtest das ändern. Wenn das so ist, dann möchte ich jeden auffordern, der jetzt auf dieser Grundlage mit dem Herrn zusammen etwas dagegen unternehmen möchte, es jetzt zu tun. Nimm dir etwas Zeit, es dir zu überlegen. Manchmal reagieren Leute auf solche Aufrufe, für die ich vor Jahren schon einmal gebetet habe. Es wurde mal ein junger Mann durch ein Gebet von mir vom Dämon des Alkohol befreit. Aber dann ließ er ihn wieder zurückkommen und ging bei einem solchen Aufruf dann wieder nach vorne. Wenn ihr euch nun dafür entscheidet, zu Jesus zu kommen und umzukehren, dann denkt daran, warum ihr zu ihm kommt. Ich sage nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, aber ich sage, dass dein Leben aus dem Gleichgewicht ist. Jesus ist nicht im Mittelpunkt. Heute möchtest du ihn wieder zum Mittelpunkt deines Lebens machen. Du hast deinen Blick, deine Vision für die Ewigkeit verloren. Du lebst nur für die zeitlichen Dinge. Das macht dich nicht glücklich. Wie Paulus sagt, bist du der elendste von allen Menschen, wenn du deinen Blick auf die Ewigkeit verlierst. Deshalb ergreifst du nun die Initiative. Ich möchte noch sagen, dass du nicht zu mir, zu Derek Prince kommst, sondern du kommst, um eine neue Begegnung mit Jesus Christus zu haben oder auch deine erste überhaupt. Ich möchte auch noch die älteren Christen unter euch ansprechen, deren Christentum alt geworden ist und nun neu belebt werden muss. Ich meine insbesondere Leute, die schon 20 oder 30 Jahre Christ sind, aber ihre erste Liebe verloren haben. Erinnert ihr euch, was der Herr zur Gemeinde sagt? Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Die erste Liebe zu verlieren, ist ein Fall. Und das Einzige, was man dagegen tun kann, ist Buße. Die Bibel sagt auch, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wenn ihr mehrere seid, die diese Botschaft hören, dann lass dich nicht von der Angst davor fangen, was die anderen über dich denken werden. Spring einfach über diese Falle drüber. Als ich in Kenia war, fingen die Afrikaner Vögel, indem sie eine Schlinge aus Gras flochten und sie dorthin legten, wo sie wussten, dass der Vogel hinlaufen würde. Dann lief der Vogel in die Schlinge und die Schlinge zog sich um seinen Hals zu. Einige von euch haben so eine Schlinge um ihren Hals. Ihr scheut euch zu reden. Ihr scheut euch, Zeugnis zu geben. Ihr scheut euch, euch in der Öffentlichkeit zum Herrn zu bekennen. Selbst in eurer eigenen Familie lasst ihr die Leute im Unklaren über euren Stand. Ich werde nun kein allzu langes Gebet sprechen. Ich weiß, dass einige, die diesen Schritt gehen möchten, mit echten, gravierenden und lang anhaltenden Problemen zu tun haben. Gott kann diese Probleme lösen. Wenn du Jesus so begegnen wirst, wie er wirklich ist, dann kann er diese Probleme lösen. Schaut nicht auf mich. Nicht ich bin der Befreier. Jesus ist der Befreier. Wenn du Jesus begegnest, wird das dein Problem lösen. Ich möchte nun euch, die ihr entschlossen seid, etwas zu ändern, die ihr einen geistlichen Schritt gehen wollt, bitten, mir ein kurzes Gebet nachzusprechen. Sprecht mir einfach Satz für Satz nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, um mich vor der Hölle zu retten und mir ewiges Leben zu schenken. Herr, ich möchte dieses Leben jetzt ergreifen und festhalten. Ich möchte jetzt festmachen, dass ich nicht in der Hölle landen werde. Herr, nur du kannst mich retten. ich gebe mich dir hin. Ich stelle dich wieder in den Mittelpunkt meines Lebens. Und ich gebe dir die Erlaubnis, zu tun, was du mit mir tun möchtest. Hier bin ich, Jesus. Ich gebe mich dir hin. Im Namen Jesu. Amen. Bete nun für dich selbst weiter und mach deinen Entschluss fest. Der Herr segne dich. Amen.